Und das war dann der Moment, wo wir uns halt im Gründerteam mal tief in die Augen schauen mussten und dann entschieden haben, okay, eigentlich sind wir mit KI, also sind wir besser in KI als in Endkundenberatung. Ja, das war dann der Punkt, wo wir gesagt haben, wir werden jetzt reiner Tech-Anbieter und offboarden den Makler und haben jetzt wirklich wie so unser eigenes Versicherungsdatenlayer trainiert, womit der Bot ja heute auch so die 34D-Prüfung problemlos mit einem Score besteht, der deutlich besser ist als meiner, den ich damals in der Prüfung hatte. Ich glaube, ich selber hatte damals in meiner Prüfung so um die 70, womit ich schon ganz gut war. Und unsere KI hat heute so um die 95. Ich glaube, das schaffen die wenigsten Leute.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersohn. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn doch auf der Plattform Ihrer Wahl und bewerten Sie ihn gern. Kommen wir aber nun zu meinem heutigen Gast. Er hat eine Lösung entwickelt, die es Versicherungsunternehmen ermöglicht, Beratungsprozesse mit Hilfe von KI effizienter und präziser zu gestalten. Das Besondere, die KI basiert nicht auf gängigen Modellen wie ChatGPT, sondern auf einem selbstentwickelten, trainierten Large Language Modell, also LLM, das speziell für die Bedürfnisse der Versicherungsbranche programmiert wurde. Mit dieser Technologie werden individuelle Beratungen schneller, datengetriebene und maßgeschneiderte Angebote ein absoluter Gamechanger für die Branche. Unter anderem darüber spreche ich heute mit dem Gründer, einem der Gründer von MuffinTech. Die Rede ist von Simon Moser aus Berlin. Hallo Simon, schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf.
Wie fandest du die Einleitung?
Gut. Also fast richtig auch, fast komplett richtig. Wir haben tatsächlich kein eigenes LLM entwickelt. Dafür hätten wir nämlich ungefähr eine halbe Milliarde Euro gebraucht.
Gut.
Sondern wir basieren tatsächlich auf anderen LLMs, aber nicht auf einem, sondern auf verschiedensten, haben dann aber nochmal ein eigenes Datenmodell entwickelt. Das ist richtig. Und das
Ah.
ist komplett gespeist aus Versicherungsdaten. Und das ist auch einer unserer, ja, USPs, wie man es neudeutsch so schön nennt,
Also,
was uns unterscheidet.
ich habe nämlich diese Einleitung, ist die einzige, die ich von ChatGPT schreiben lassen muss und möchte festhalten, aber das war nicht schneller als sonst. Ich selbst hätte es, glaube ich, schneller gekonnt, weil ich musste den Prompt mehrfach verbessern. Ich musste ChatGPT mehrfach erklären, was ihr eigentlich tut. Also, und wir reden vom aktuellen Modell. Das hat doch Zugriff auf das aktuelle Internet, oder? Du so als
Ja,
KI.
absolut, absolut, klar. Ja.
Gut, dann offen, also weil das, ich musste dem mehrfach erklären, was er so tut, so weiter, bis wir es irgendwie so hinbekommen haben. Dachte ich mir so, pff, hätte ich selbst schneller geschafft, besser. Aber gut. Also,
Es gibt Use Cases, die funktionieren gut und andere, die funktionieren weniger gut. Das war schon mal einer, der weniger gut funktioniert. So witzig, wenn man mal, man hat ja vor 10 Jahren hat man gesagt, neue Technologie löst irgendwie Busfahrer und Lkw-Fahrer ab. Die gibt es aber alle immer noch. Jetzt sagt man irgendwie, ChatGPT löst Content-Writer und Anwälte und was weiß ich nicht ab. Halte ich auch für fragwürdig. Also mal gucken, was davon überhaupt so abgelöst wird und was vielleicht einfach nur ein bisschen effizienter wird.
ich glaube einfach, es wird alles genau effizient. Ich habe heute mit jemandem auch gesprochen und sage, die ganze Sache ist, wir haben uns ja, doch, du warst auch bei der Fondsfinanzmesse, oder? In Berlin? Ja, warst du, glaube ich, auch. Nee, warst du nicht? Ach nee,
Vor
du
einem
warst
Event,
da nicht.
aber leider bei
Genau,
der
wir haben uns
Fondsfinanzmesse
im
jetzt leider nicht.
Versicherungsforum haben wir uns getroffen, genau. Ich war zumindest da und da ging es irgendwie auch in irgendeinem Vortrag von wegen hier, KI kommt jetzt so weiter und das macht alles viel besser und wir haben viel mehr Zeit, weil die nehmen uns alle möglichen Sachen ab. Ich glaube, ja, die nehmen uns viele Sachen ab, aber wir haben nicht mehr Zeit. Denn ich denke nur so, das habe ich schon mal bei der Digitalisierung gehört, bei allen möglichen Sachen. Ich habe jetzt nicht mehr Zeit und ich denke immer an meine Oma, die Bäuerin war. Die hatten jetzt keine Digitalisierung, die hatten den ganzen Stall zu managen, Felder und sowas und trotzdem glaube ich, die hatte mehr Zeit als wir, obwohl die keine digitalen Helferlein hatte, ne?
Ja, absolut.
Wir werden jetzt auch ein bisschen über KI natürlich reden, haben wir schon angefangen. Wir nehmen es jetzt am 1. Oktober auf. Nochmal, was war denn
Ja.
so dein persönliches Wow beim Thema KI im September, weil das geht ja alles super schnell hier. Gibt es irgendwas, wo du sagst, im September war das?
Ja, also es kam jetzt zum einen das neue Modell von OpenAI raus, sogenannte Strawberry oder Erdbeer in Deutschland.
Ach, das.
Das jetzt auch ultrakomplexe Sachverhalte lösen kann. Ne? Also es ist deutlich langsamer. Dafür kann es aber höchst mathematische Themen zum Beispiel lösen. Also ist ungefähr so, was zum Beispiel seine mathematischen Fähigkeiten angeht, auf dem Level von einem Mathematikdoktoranden. Und mal wieder da angeteasert zu kriegen, was denn in Zukunft damit möglich sein wird, ist schon spannend. Auf der anderen Seite finde ich, also ich weiß jetzt nicht, ob es September war oder Ende August, aber Aleph Alpha, also so unsere große deutsche KI-Hoffnung,
Ah
hat
ja.
ja, auch ein bisschen was angekündigt, nämlich, dass sie sich eigentlich weitestgehend davon verabschieden, wirklich ihr eigenes Modell zu bauen, weil sie gemerkt haben, es ist halt, kostet schon sehr, sehr viel Geld und eigentlich ist es doch sinnvoller, das, was schon da ist, mitzunutzen und dann darauf was Neues zu bauen, was ja auch unser Ansatz ist. Und die wollen jetzt ganz stark in die Digitalisierung von Ämtern und öffentlichen Behörden gehen und dafür eigentlich spezialisiert, ihr Modell weiterzuentwickeln, aber gleichzeitig auch andere LLMs wie ChatGPT oder Llama oder was auch immer andocken und nicht mehr alles auf eigenes zu setzen. Und das bestärkt mich so ein bisschen in unserem Weg, dass wir das ja von Anfang an gesagt haben, wir müssen jetzt nicht mehr einem Modell sprechen beibringen, weil das können die schon sehr gut, sondern was die Modelle brauchen, ist versicherungsspezifisches Wissen und versicherungsspezifische Prozesse und das machen wir ja auch. Genau.
Ja, cool. Aleph Alpha, das ist das, wo auch, ich glaube, Lidl investiert hat, ne? Ist das das? Wo die
Die
Schwarzkopf, nicht
Schwarzgruppe,
Schwarzkopf,
genau,
ne?
ja,
Genau da.
genau.
Ah, okay, ja. Sehr gut.
Unter anderem, also auch viele andere deutsche, Bosch, glaube
Ja,
ich, ziemlich groß, und so weiter.
ich
Also.
fand es so faszinierend, das war Lidl. Da hat man so, okay, und da habe ich gesehen, wie groß Lidl, also was die Schwarzgruppe alles macht, aber so, okay, krass, die verkaufen nicht nur Lebensmittel. Die
Ja.
machen viele Sachen.
Ist ja auch ein geografisches Ding. So Aleph Alpha sitzt ja in Heidelberg, genauso wie die Schwarzgruppe. Also, die wollen ja da diesen KI-Campus aufbauen, die Schwarzgruppe. Und da ist Aleph Alpha, glaube ich, so ein bisschen das Flagship-Projekt. Ja.
Gut, zur KI kommen wir nachher noch. Wir kommen erstmal zu dir. Ne? So am Anfang von meinem
Juhu.
Podcast frage ich ja immer oder sage immer meinen Gästen, stell dich mal bitte vor und zwar mit drei Hashtags und erkläre, warum die zu dir passen.
Ja, gut. Hashtag Nummer 1, Franke in Berlin. Also, dass ich aus Franken komme, hört man vielleicht ab und zu mal an dem wunderschönen, leicht rollenden R. Also, ich komme mal aus Würzburg, lebe jetzt aber seit 8 Jahren in Berlin, fühle mich hier auch sehr wohl, komme aber natürlich auch immer wieder gerne in die Heimat. Ja, aber gleichzeitig ist natürlich schon auch immer noch so ein kleiner Lokalpatriotismus da. Also wenn ich jetzt in irgendwelchen Calls bin mit Leuten, wo ich dann am ähnlich rollenden R höre, dass die vielleicht aus Franken kommen, dann ist da direkt schon so eine Grundsympathie da. Das ist auf jeden Fall schon der Fall. Dann Hashtag Nummer 2, Cappy statt Krawatte. Man sieht mich jetzt in dem Podcast nicht, aber du siehst mich. Das ist ja vielleicht so ein bisschen mein Markenzeichen, dass ich ganz gerne mit Cappy durch die Gegend laufe und jetzt nicht immer sehr formell gekleidet bin. Das musste ich in meiner Zeit als Berater immer noch machen, als ich bei Banken und Versicherern
Ja.
unter der Marke anderer Beratungen rumgerannt bin. Da durfte ich immer schön Anzug und Krawatte auftreten. Bin jetzt ganz froh, dass ich das nicht mehr muss.
Ich glaube
Also bin
ja.
eher.
Ich glaube, dass du jetzt gerade du bist jetzt in der Startup-Branche, ne? Ich glaube, man würde dich in Berlin in der Startup-Branche eher schon komischer anschauen, wenn du immer mit Anzug und Krawatte
Absolut,
rumläufst,
absolut.
oder? Also, da wärst
Also es ist ja auch ein bisschen mein Charakter, ne? Also auch wenn ich
du.
bei Versicherern irgendwie auftrete und einen Vortrag halte, dann bin ich ja der kleine Startup-Dude da aus Berlin, der dann natürlich auch aussehen
Ja.
muss wie so ein Startup-Dude aus Berlin. So,
Ja, stimmt. Ja.
ist schon.
Ja.
Genau, und 3, vielleicht ein bisschen in mehr Richtung Arbeit, KI statt Fax, Hashtag KI statt Faxgerät. Ich glaube, die Versicherungsbranche ist in vielen Sachen noch ein bisschen veraltet und verkrustet und es gibt viel Optimierungspotenzial und ja, das ist das, was mich immer an dieser Branche gereizt hat, ein Stück weit. Eben das Potenzial, auch wenn sie als bieder und unsexy und was weiß ich nicht alles gilt, aber ich bin eigentlich sehr froh, dass ich da gelandet bin.
Das bin ich auch, muss ich sagen. Obwohl du gerade sagst, KI statt Faktgerät. Ich habe ja noch so einen anderen Podcast, wo ich mit so Vorständen und Entscheidern der Branche über Versicherungsbranche 2030 spreche. Und da frage ich am Ende immer, wie viele Faxe werden denn noch am 3. Februar 2030 verschickt? Was glaubst denn du? Weil nämlich, also ich kann schon mal sagen, es ist kein Wille. Also ich glaube nur, also weniger als die Hälfte sagt null. Es sagen viele, es werden noch einige Faxe verschickt werden. Aber keiner sagt, weil wir das cool finden, weil wir das geil finden, sondern weil einfach die Prozesse noch so sind, dass man einfach mit diversen, wir haben vorhin schon von Ämtern gesprochen, kannst du nicht anders kommunizieren als mit einem Fax. Was sagst du? Glaubst du, 2030 gibt es noch Faxe in der Branche?
Ich würde mal sagen, es gibt noch ein Volumen, das ungefähr auf dem Level ist, 70% von dem von heute.
70%? Krass, da bist du. Ich glaube, da bist du du prognostizierst die meisten Faxe im Vergleich zu allen Vorständen, mit denen ich sprach und sowas. Also null haben ein paar gesagt. Und dann so, ja, vielleicht 10% von heute. Ah, aber du bist ja denn. Warum? Warum bist du so desillusioniert oder was ist da?
Das ist nicht mehr desillusioniert, aber genau das, was du gerade sagst. Faxe werden ja für so ein paar Kernprozesse eingesetzt, ne? Also, dass ein Dokument rechtsverbindlich ankam. Und es mangelt einfach an Alternativen. Also, das ist ja auch nicht was, was jetzt ein Versicherer allein entscheiden kann, sondern da muss es ja auch aus regulatorischer Sicht eine Veränderung geben, dass jetzt auch plötzlich eine E-Mail oder irgendwas anderes rechtsverbindlich genauso hoch angesiedelt wird wie so ein Fax. Und da sehe ich einfach die Regulatorik als noch viel langsamer als Versicherungsbranche, dass das einfach noch eine ganze Weile dauert, bis da wirklich mal was da ist. Und selbst wenn das dann da ist, bis es dann mal wirklich benutzt wird, ist ja auch noch ein ganz anderes Thema. Und ich meine, wir sind jetzt schon 2025, also so lange ist es nicht mehr hin. Und ich meine, 5 Jahre in Regulatorik, das sind 2 Monate bei KI. Also,
Okay, ich bin mal gespannt. Wir schauen drauf zurück. Gut, nach den Hashtags kommt immer noch Emojis. Welches Emoji oder welche Emojis passen zu dir und warum?
Ja, es gibt dieses eine Emoji. Ich habe jetzt nicht den Namen dazu, aber ich glaube, man hat ein Bild dazu, wo so ein Genießer-Emoji, wo man so ganz glücklich mit verschmitztem Gesicht, ich glaube, es läuft sogar so ein Sabbat-Tropfen aus dem Mund, dieses Gesicht da ist. Meine große Leidenschaft außerhalb von Technologie ist auf jeden Fall gutes Essen, gute Getränke. Ich koche sehr gerne selber. Ich gehe sehr gerne essen. Ich unterhalte mich gerne über Essen. Ich unterhalte mich gerne über Wein. Ich fahre gerne in Weinregionen. Ja, das ist auf jeden Fall somit mein größtes Hobby. Und genau, deswegen diese Emoji.
Sehr schön. Dann kommen wir jetzt mal zu vier Kurzfragen. Entweder oder du sagst, was von beiden und warum. Das
Ja.
erste ist Schwitzen oder Frieren?
Dir. Also ich habe es
Frieren.
jetzt gerade wieder gemerkt. Also ich mag den Sommer an sich. Ich mag aber nicht dieses über 30 Grad und Schwitzen und alles ist anstrengend. Man schläft nicht so gut. Und muss sagen, jetzt gerade, wo der Herbst gekommen ist und man mal wieder einen Mantel anzieht und man sich irgendwie abends auf der Couch in der Decke einlullt und eine heiße Tasse Tee trinkt. Ich merke gerade, dass ich diese Jahreszeit sehr gerne mag. Ja.
Du bist
Kann
doch
aber auch,
erst.
wahrscheinlich würde ich im Frühling genau das Gegenteil sagen, weil dann vermisse ich den Sommer. Aber jetzt gerade freue ich mich sehr auf den Herbst, deswegen gerade friert. Der Erste, der das sagt.
Ja, du bist der Erste, der sagt, mit dem ich seit geraumer Zeit spricht. Okay, das Wetter spricht man häufiger, aber jetzt allgemein so, wo die ersten Herbsteinschläge ja schon Mitte September schon so kamen, weißt du, jetzt immer so,
Nee.
kam das Thema halt häufiger und keiner sagt, obwohl jetzt, weil es heißt immer so, Frauen sagen häufig so, ja, ey, ist aber so schön, durch den Wald zu laufen und das sind die bunten Blätter und das ist so angenehm und so weiter und so fort. Selbst von denen hat keine. Also, boah, ey, scheiß Wetter, ey. Ja, gut. Aber es wird bestimmt kommen, ja. Zweites ist, Herr der Ringe oder Harry Potter?
Harry Potter
Weil?
war meine absolute Jugend. Also mein Vater hat uns das früher noch vorgelesen und da hat seine Stimmen zu allen Charakteren verändert und so. Es war so mit der erste Kinofilm, den ich, glaube ich, gesehen habe. Wir hatten das alles auf damals noch Kassetten und CDs und hoch und runter gehört. Auf jeder Fahrt im Urlaub. Ich mag auch Herr der Ringe sehr gerne, aber Harry Potter war sehr prägend in meiner Kindheit. Ja.
Dann gehen wir von der Kindheit mal in die Zukunft, und zwar X oder ehemaliges Twitter oder Meta. Wer baut die bessere KI? Weil die bauen ja beide gerade, wie ich mitbekomme, so.
Meta, würde ich mal sagen.
Warum?
Sie haben einfach schon einen großen Vorsprung und ja, ich zweifle mittlerweile die wirkliche Handlungsfähigkeit oder unparteiische Handlungsfähigkeit von Elon Musk zu sehr an, als dass ich
Okay, ja.
X noch großes Potenzial in der Zukunft zutraue. Also ist auch eher ein Personending. Also Twitter sitzt auf unglaublich vielen Daten. Und vor allem Daten, die gar nicht so schlecht sind, um so eine KI zu trainieren. Aber es gibt ja die eine Anekdote, da wurde mal, man sagt ja mal KI selbstlernend, was sie theoretisch sein könnte, aber das willst du als Mensch nicht, dass sie das ist. Microsoft hat mal eine KI wirklich selbstlernend aufs Internet losgelassen.
Ja,
Und
erinnere mich.
die hat sich dann da 8 Stunden bewegt und geht natürlich dahin, wo der meiste neue Content entsteht. Also Twitter und Reddit und lernt dann natürlich davon, wie sich die Leute da verhalten. Und innerhalb von ein paar Stunden war die halt massivst rassistisch, homophob, frauenfeindlich, hat angefangen, Leute zu beleidigen.
Erinnere mich,
Und
ja.
ich sag mal, dieses Verhalten wird ja mittlerweile auf Twitter noch weniger eingeschränkt. Und deswegen weiß ich auch nicht, wie gut dann wirklich die Daten, die da generiert werden, sind, um eine KI zu trainieren.
Stimmt, ich erinnere mich an das kurzfristige Microsoft-Debakel. Aber ja, weil ich fragte nämlich mal danach, weil ich weiß ja auch, also ich weiß ja nur ein bisschen von KI, aber ich weiß, dass Daten halt wichtig sind und dachte, ich habe überall auch gelesen, so, ey, Twitter hat so fast unfassbar tolle Daten. Da dachte ich mir so, gut, zumindest die Grundlage ist gut und Musk ist charakterlich weit weg, aber dachte ich mir auch so ein stressiger Typ. Wenn der irgendwelche Sachen neu baut, dachte ich mir, vielleicht tut er einfach der Stress die ganzen Leute so und baut deswegen eine gute KI. Alles, was ich von dem gelesen habe, meine Biografie von dem gelesen habe, ist einfach wirklich, ich glaube, es ist kein netter Chef. Ich glaube, es ist so ähnlich wie auch Steve Jobs. Also ich glaube, das ist halt so keiner, den du haben möchtest. Ja, gut. Aber komm, letzte Frage ist, Club Mate oder Fritz Cola?
Fritz Cola.
No,
Also
warum?
ich mag die ganzen Fritz-Getränke generell sehr gerne. Mein Liebstes ist, glaube ich, die Traumschorle. Die Cola mag ich auch sehr gerne. Mate trinke ich auch, aber es klingt jetzt sehr hippiesk, aber ich habe mal ein Jahr in Argentinien studiert und da angefangen, normale Mate zu trinken. Also diesen Tee so ganz klassisch mit diesem Strohhalm und so. Und das trinke ich tatsächlich den ganzen Tag. Mag das auch sehr gerne. Die Mate ist mir dann im Kontrast einfach ein bisschen zu süß.
Okay,
Also
aber
die
stimmt. Das,
Clubmatte,
ja.
Entschuldigung.
Nee, weil ich dachte, ich muss ja, du hast schon selbst schon erzählt, du bist ja so ein Startup-Dude aus Berlin. Muss ich
Muss ich
so eine
natürlich den ganzen Tag
Berlin,
Clubmatte
nee, muss ich jetzt so eine Hipster-Berliner Startup-Frage stellen?
trinken?
Was ja passt. Du hast erzählt, du bist zugezogen aus Nürnberg.
Würzburg, Würzburg.
Aus Würzburg, okay, aus Frankenland, genau. Würzburg und du hast selbst eine Ausbildung in der Versicherungsbranche gemacht, aber ich vermute, als du in Würzburg groß geworden bist, war dein Plan nicht, ich mache was mit Versicherungen, es war wahrscheinlich auch nicht, ich tue ein KI-Unternehmen gründen.
Nee.
Was war's?
Also mein allererster, als Kind, mein allererster Traumjob war Müllmann. Jeden Dienstagmorgen stand ich draußen und habe gewartet, dass dieses orangene Auto kommt und wollte natürlich auch dieses orangene Auto fahren. Dann habe ich studiert, also im Bachelor in Passau und Buenos Aires und dann im Master in London und relativ starken Schwerpunkt auf VWL gehabt und wollte eigentlich eher so Richtung, ja, Weltbank, KfW, Entwicklungshilfe. Habe in dem Bereich dann auch mal kurz gearbeitet in Mexiko zwischen Bachelor und Master. Wurde da aber so ein bisschen desillusioniert, dass das dann doch alles nicht alles Gold ist, was glänzt. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, das sollen Leute immer noch gerne machen wollen. Aber ja, in die Versicherungsbranche bin ich ein bisschen reingerutscht. Ich war nämlich während meines Studiums 34D-Makler, ganz klassisch in einem Strukturvertrieb. Und ja, bin da so ein bisschen in die Branche gestolpert. Also mein Vater ist eigentlich Lehrer, aber hat nebenbei schon für die HOKO gearbeitet. Dieses klassische, wie es bei Ihnen heißt, Vertrauensmann. Also vor Ort quasi
Okay.
saßen Leute bei uns auf der Couch und haben sich ihr Versicherungskennzeichen abgeholt. Also ich kenne die Branche schon relativ lange und ja, aber dann vor allem in meiner Zeit als Makler und dann auch später in der Unternehmensberatung, wo ich auch schwerpunktartig bei Versicherern unterwegs war, habe ich einfach schon sehr viel Potenzial für Verbesserung erlebt. Und es hat dann irgendwie eins zum anderen geführt. Ich meine, wir haben ja auch selber mit Muffin Tech erstmals nicht als KI-Anbieter gestartet, sondern selber als Makler, ne? Also wir hatten eine eigene Marke, hieß Muffin eben, und wir haben Endkundenberatung über WhatsApp gemacht. Damals schon prognostiziert haben, die Zukunft der Kommunikation wird Chat sein, was auch sehr gut ankam, gerade bei einer jüngeren Klientel, also Gen Zs, Millennials, auch bei Expats, weil wir das ganze Mehrsprache angeboten haben. Ja, und dann haben wir eigentlich das erste Modell unserer KI erstmal von selber damals entwickelt, sodass
Moment,
wir eben die
da kommen wir.
Kundenkommunikation.
Da kommen wir gleich dahin. Ich will erst mal ganz kurz zu dem Simon noch, der in der Versicherungsbranche anfängt. Du hast
Ja,
gemeint,
ja, ja.
du hast während des Studiums, hast du schon als im Strukturvertrieb angefangen, ganz klassisch. War das, weil einfach dein Vater schon irgendwie damit Berührungspunkte hatte? Oder war das klassisch, du läufst über den Campus und es kommt jemand an und sagt so, hey, wir machen hier einen Vortrag, kommt doch mal vorbei.
Weder noch, wenn ich mich richtig erinnere, war das einfach eine Stellenausschreibung als wahrscheinlich Finanzberater oder Consultant in der Finanzberatung. Und ich fand damals so Finance ganz spannend und dann bin ich da einfach mal hin und mir das da angehört und dann haben die mich da ganz gut geködert.
Ah, und da hast du, wie hast denn du, also wann ist denn früher, wenn man kurz zeitlich einordnen, wann ungefähr war, wann war das,
Wann
wo du
sind wir da?
reingekommen?
Das ist so vor 10 Jahren
Okay,
ungefähr.
vor 10 Jahren, dann hast du normal am Campus gearbeitet, wie hast du damals Kunden gewonnen oder ja, mit Leuten in Kontakt gekommen?
Kunden gewonnen aus dem privaten Umfeld, ja, Freunde von Freunden, so das Klassische, was man da halt macht, ne?
Also noch das ganz klassische Auto, das quasi jetzt das Vor-Internet-Klassische, wie man es halt so quasi kennt.
Absolut,
Ja?
genau. Also
Okay.
ich mit Online-Kundenakquise hatte ich damals noch nichts zu tun.
Deswegen will ich ja gerade raus. Also, dass dann halt, okay, du bist klassisch im Strukturvertrieb, machst deine, du hast ein bisschen deine ersten Berührungspunkte mit, hast auf klassische Art und Weise Kunden gewonnen, hast dein Studium fertig gemacht, warst in der Welt unterwegs, bist dann zurück und hast dann, wie ich gerade gehört habe, in der Unternehmensberatung gearbeitet.
Genau, war dann eine Zeit lang in der Unternehmensberatung, also Fokus auf Digital Finance, Digital Insurance.
Warum schon Digital damals? Hast du irgendwas auch studiert, das quasi das Digitale mit zu dir kommt? Oder bist du immer schon Computer-Nerd gewesen?
Ja, also ich hatte bei VWL schon Fokus auf so Statistik und Ökonometrie, also im weitesten Sinne, wenn du willst, auch so Grundlagen von KI. Und ja, war selber einfach immer in dem Bereich interessiert, also hatte da schon viele Schnittpunkte. Und ganz ehrlich, zu der Zeit in der Unternehmensberatung, wenn du da nicht irgendwas mit Digital in deinem Unit-Namen oder in deinem generellen Namen hattest, dann hatte ich keiner ernst genommen. Also so wie heute jetzt wahrscheinlich jeder irgendwas mit KI macht, hat jeder damals irgendwas mit Digital gemacht.
Ah, okay, gut. Wie lange warst du in der Unternehmensberatung?
1,5 Jahre, circa.
Und war, weil du bist dann ja raus und hast dann quasi wieder ein Maklerunternehmen gegründet, wenn ich es richtig verstehe, ne?
Dazwischen war ich noch in 2 anderen Startups in Führungspositionen.
Ach so, was? Okay, dann.
Zuerst so erstmal ein bisschen Startup-Luft geschnuppert und kennengelernt. Genau, das eine im Bereich Web3, das andere im Bereich Legal Tech.
Ah,
Also
okay.
wirklich ein bisschen fachfremd mal, aber habe da einfach so die Grundlagen gelernt von Operations über Growth, Team führen. Also alles, was mir dann in meiner eigenen Gründung später relativ viel gebracht
Ah,
hat, habe ich
okay.
da erstmal gelernt.
Also du bist aus der Unternehmensberatung raus in die Startup-Welt rein.
Genau.
Du hast ja schon in Berlin gewohnt, gehe ich von aus. Oder? Okay, war das bewusst zu sagen, ey, ich habe Bock auf Startup, oder war irgendwie durch die Arbeit, hast du irgendjemanden kennengelernt, dass du, ja, kann ich auch dahin gehen, ist cooler.
Wurde abgeworben, also von einem Typen, der dasselbe Stipendium hatte wie ich. Wir haben uns irgendwo kennengelernt und unterhalten und der war einer der Co-Founder und hat gerade jemanden neuen gesucht, der sein Operations-Team übernimmt. Und dann klang das spannend und das Angebot war ganz gut und ich hatte eh nicht mehr so Lust auf Unternehmensberatung und dann hat das irgendwie alles gepasst.
Okay, ich wusste es. Startups werben also Unternehmensberater ab, sind wir schon auf dem Level.
Massiv,
Ja?
ja.
Ich kenne mich in der Startup-Kultur nicht aus.
Also echt relativ viele, also auch viele Gründer haben ja einfach auch einen Background in der
Okay,
Unternehmensberatung
ja.
und wissen ja, dass wie das da läuft. Und es ist jetzt nicht alles toll da so, aber strukturiertes Arbeiten, sich schnell neue Themen reinfinden und so, das lernst du ja schon in der Unternehmensberatung. Das heißt, viele stellen dann auch wieder ehemalige Unternehmensberater ein für Führungspositionen, weil sie dieses Handwerkszeug da halt einfach mitbringen. Weil eine
Okay.
Startup-Welt ist ja oft so, wirklich Fachleute zu finden, die sich genau mit dem Thema auskennen, ist super schwierig, weil es ja manchmal so spezialisiert ist, dass da gar keine Leute bringt. Das heißt, die müssen Leute holen, wo sie wissen, okay, die sind halbwegs intelligent, die können sich schnell in Sachen einarbeiten und da haben Unternehmensberater ein relativ gutes Profil für, glaube ich.
Ah, okay, gut. Also bist du einfach, wie gesagt, du bist du hast im Struktur, hast du währenddessen immer noch so ein bisschen Versicherung vertickt nebenbei oder gar nicht mehr, war das ganz raus?
Während meines Masters noch, dann aber eigentlich nicht mehr. Nee.
Okay, weil
Eigentlich
dann ist
nicht.
die Frage, du hast jetzt einfach eins, du warst im Unternehmensberatung, dann warst du im Startup 1, dann warst du im Startup 2 und dann hast du dir überlegt, ich gründe jetzt ein Startup oder ich werde Makler, weil was war der Gedanke? War der Gedanke, ich habe
Nee,
Bock, ein
nee,
Startup
Startup,
zum
Startup, Startup,
Startup,
Startup.
okay.
Ja, genau.
Und da war klar, Versicherungsbranche, weil ihr von da kommt. Dein Kollege auch, also ein Mitgründer.
Genau, Thomas war mal in demselben Strukturvertrieb, in dem ich war. Wir hatten da allerdings nicht viele Überschneidungspunkte, außer dass wir für denselben Manager gearbeitet haben. Und über den haben wir uns dann zu einem späteren Zeitpunkt mal kennengelernt und uns da regelmäßig ausgetauscht und haben gemerkt, wir ergänzen uns ganz gut. Und Versicherungsbranche finden wir nach wie vor weiter spannend. Und ja, damals kam gerade so das ganze Thema Conversational Commerce hoch, also Vertrieb über Chatkanäle. Und das fanden wir beide sehr spannend. Und wie gesagt, sowas gibt es noch nicht. Ne? Ich meine, es gab Clark, klar, irgendwie mit einer App. Das meiste fand aber doch noch über normale Vertriebler in Person statt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir hängen auch den ganzen Tag am Handy und chatten irgendwie. Das ist für uns das native Medium und noch jüngere Leute machen das noch mehr. Also warum nicht mal versuchen, das darüber zu machen? Und das haben wir dann gemacht. Ja.
Wann ist jetzt damals? Also von wann reden
Das
wir?
war Ende 2021.
Okay, also Ende 2021 saßt ihr da bei einem Bier, habt beide überlegt, so hey, lass mal,
Genau.
sage ich ganz cool, wir chatten auch ständig, lass jetzt mal ein Startup gründen. Okay, also kann ich gut verstehen, aber dann ist ja die Sache gut. Also jetzt, ihr habt beide das Versicherungs-Know-how. Jetzt brauchst du aber halt Programmierer, vermute ich dann mal. Hast du denn auch einfach, kanntet ihr schon welche? Wahrscheinlich dein Startup oder wie?
Genau, also unser CTO ist ja auch Co-Founder. Ellie, absolutes KI-Genie, mit 14 schon die erste eigene KI entwickelt. Und ja, hat da einfach alles mitgebracht, was wir brauchen. Und dann haben wir noch Felix, auch Co-Founder, macht bei uns das Produkt und bringt so den ganzen Bereich UX, Design und so weiter mit, weil. Also das musst du ja immer kombinieren. Du kannst die beste KI der Welt haben. Wenn die scheiße aussieht, nutzt die auch keiner. Und wenn das Handling nicht gut ist. Andersrum kannst du aber natürlich das beste UX der Welt haben und Design. Wenn dahinter die falschen Sachen rauskommen, bringt es auch keinen was. Und die zwei verbindest bei uns auf Produktseite sehr, sehr gut miteinander. Also wir sind ein Gründerteam von 4 Leuten.
Ihr schon am Anfang direkt an KI gedacht, weil ich dachte, am Anfang ist eher so, wir chatten über WhatsApp, oder? Also war
Genau,
doch
genau.
wahrscheinlich der
Also
Kanal.
das Thema KI kam relativ schnell dann mit auf, dass wir dadurch ja automatisieren können. Das war allerdings nicht der Grundgedanke. Der Grundgedanke war erstmal, wir machen wirklich Kundenberatung per Chat. Das war erstmal das, in Anführungsstrichen, Revolutionäre.
Okay, also ihr habt gedacht, so ich kann da mit WhatsApp, mit Marco jetzt meinetwegen chatten, gut, kann dein Kollege auch noch, aber das natürlich, ne, um auf die Masse zu kommen, brauchen wir Automatisierung, um das zu verbessern? Oder wie war euer Ansatz?
Genau das. Also wir standen vor demselben Problem, vor dem, glaube ich, viele Makler stehen. Ne? Also wir hatten ganz gute Traction, waren aber halt mit Thomas und mir nur zwei 34-Dealer, die beraten durften, konnten. Und dann finde mal in Berlin irgendwie junge, digitalaffine, mehrsprachige 34-Dealer, die Bock haben, angestellt zu arbeiten. So, das war quasi unmöglich. Das heißt, wir wurden fast zur Automatisierung gezwungen.
Wieso mehrsprachig? Was war? Habt ihr eine Zielgruppe gehabt? Also habt ihr damals noch ganz klar, ganz Zielgruppe
Also
gemacht?
Expats waren schon eine relativ große Zielgruppe für uns, genau.
Ah, okay. Und wie habt ihr die gewonnen? Habt ihr die über Online-Marketing
Partnerschaften
oder?
vor allem, genau, ein bisschen
Okay.
Online-Marketing, Partnerschaften mit so Sachen wie All About Berlin, einem Expat, wie sie alle
Ah,
heißen,
okay.
wo die sich halt, also quasi Plattformen, auf denen sich die Expats eher rumtreiben.
Gut, und da habt ihr gemerkt, okay, verdammt, das ist zu erfolgreich, wir haben zu wenig Leute, also müssen wir jetzt einfach was auf KI machen, also auf Basis von, wir müssen automatisieren. Du hast gesagt, der Elli, der Vierte, der war es, also ihr vier wart von Anfang an, wart ihr zusammen als
Ja,
Gründer. Wenn du sagst, der war so ein KI-Genie oder mega super Programmierer, warum hat er sich für euch entschieden? Ich weiß, klingt gemein, aber also, weißt du, also ich vermute, er hätte auch zwei andere Position noch bekommen können, vermute ich mal so.
ja, Elli und Felix kennen sich auch persönlich ganz gut. Also die sind beide Ur-Berliner, schon zusammen zur Grundschule auch gegangen.
Okay.
Und Elli war davor in einem anderen Startup. Wo ein paar Sachen vielleicht nicht ganz so gut liefen, und hat gemerkt, dass bei uns halt auch der persönliche Fit einfach da ist, dass bei uns eine Ambition da ist, dass bei uns auch schon ein bisschen mehr Strukturen da sind. Also wir hatten damals auch schon ein paar Investoren. Also konnte da einfach auf einer ganz guten Basis direkt mit einsteigen und hatte einfach immer Bock, was Eigenes zu bauen in dem KI-Bereich. Und das stand damals auch noch relativ am Anfang. Also da jetzt was vorzufinden, auch wenn es ein Bereich ist, in dem man keine Ahnung hat, nämlich Versicherung, musste er aber auch nicht haben, weil wir das ja hatten. Aber mit so ein bisschen hier liegt die grüne Wiese vor dir, hier ist Geld und Leute, die inhaltlich Ahnung haben, war für ihn, glaube ich, schon auch eine reizvolle Aufgabe.
Ja, klar, also ich wollte ja mal verstehen, also ne, weil das, okay, du hast da bei Programmierer werden meines Wissens nach immer noch gesucht. Also gibt es
Wir
genügend.
sind tatsächlich zum ersten Mal in Deutschland in der Position, wo es einen Überschuss an Entwicklern gibt.
Ist es jetzt durch ChatGPT und KI quasi, gibt es jetzt zu viel, ja?
Also kann sein, dass das noch befeuert. Es ist ja aber schon auch so, dass viele große Unternehmen, auch große ehemalige Startups, Scale-Ups und so weiter, ich meine schon den WeFox an, aber auch viele andere haben ja einfach massiv
Okay,
entlassen, ne,
stimmt.
über die letzten Jahre oder sind pleite gegangen, wie Gorillas oder wie sie alle heißen. Also da sitzen schon auch einfach ein paar auf der Straße, die halt noch nichts Neues gefunden haben. Und man muss schon sagen, also wo ich das meiste Automatisierungspotenzial fast von Conversational AI sehe, ist tatsächlich im einfachen Code schreiben. Also so diese Junior-Entwickler, die können da schon gut mit wegrationalisiert werden. Ne? Also für komplexe Sachen und für Verbinden von Sachen brauchst du immer noch echt gute Leute. Aber um überhaupt mal von einem Uni-Absolventen da hochzukommen, das wird für Entwickler, glaube ich, schwieriger, weil genau diese niedrigstellige Stufe von Junior-Entwicklern nicht mehr so gesucht sind.
Das ist ja auch das Gleiche, was du einfach, was wirklich bei KI passiert. Ne? Auch die ganzen, wenn ich höre, Grafiker und sowas verlieren auch Jobs. Aber es verlieren halt einfach, das klingt voll gemein, aber halt die Durchschnittlichen, die vorher nicht viel gemacht haben, deren einziger Skill das war, sie können mit Photoshop. Also sie können Photoshop, während ich es nicht kann. Deswegen musst du ihnen 200 € die Stunde bezahlen, damit sie einfach Bild ausschneiden. Also, ne? So.
Ja,
Das
ja.
ist das Gleiche. Du hast gerade schon erzählt, ihr habt Investoren gehabt. Wann, also ihr habt euch ja, stand es ja, ihr habt euch gesagt, ey, wir machen hier, wir tun es auf Expats spezialisieren, wir machen WhatsApp-Beratung. Das ist ja noch kein Investorenfall, oder? Also,
Zumindest nicht für VCs. Nee. Also nicht für
also.
Venture Capital. Für Angel-Investoren war das schon damals spannend.
Ach so, war schon, also, aber ihr wart auch von Anfang an, also euch war auch klar, wir wollen Investoren ins Boot holen, wir wollen das
Ja,
skalieren,
also
ja?
das ist schon typische Berliner Startup-Denke, ist schon eher Großdenken als Bootstrap-Denken.
Ist ja auch, was ja auch gut ist, aber ich frage mich halt so, weil du hast mich gerade auch noch, Gorillas hast du doch gerade erwähnt, deswegen muss man dir aufschreiben, weil wie habt ihr denn die Investoren überzeugt? Weil Gorillas, finde ich, ist ein perfektes Beispiel. Ich finde, die haben offensichtlich super Geschichten erzählen können. Ich habe den Fall, ich habe nie verstanden, wie man da rein investieren könnte. Also, wer sich überlegt hat, da stecke ich jetzt ein paar Millionen rein, da kommt viel Geld raus, weil das ist einfach nur so, hä? Ich sehe nicht genügend Anwendungsfälle. Aber was habt ihr gemacht? Also wie habt ihr Investoren gefunden? Oder stell dir einfach vor, es gibt jetzt jemanden anders. Der Simon, der 10 Jahre jünger ist als du, hat auch eine geile Idee. Nichts mit KI und sowas, nicht Muffin-Tech, aber will auch in die Branche. Wie kommt der an Investoren?
Am Anfang war es viel persönliches Netzwerk. Also meine ersten Investoren waren meine früheren Chefs, also aus den Startups selber,
Ah, okay.
die mich einfach im ersten Schritt ist Geschäftsidee so ein bisschen zweitrangig. Im ersten Schritt wird, glaube ich, in Personen und Teams investiert. So, und ich habe damals für die, glaube ich, einen ganz guten Job gemacht. Das heißt, da war schon mal Grundvertrauen da und dann so das Ergänzende mit meinen drei Co-Foundern war für die ein spannender Case. Ja, und dann entwickelt man sich halt, dann hat man erste Erfolge, man baut sein Netzwerk auf und dann kommen da immer mehr dazu. Also werden dann so einen ganzen Blumenstrauß von verschiedenen Investoren, also alle Angel-Investoren am Anfang. Und ja, dann später kamen auch zwei VCs dazu und noch ein paar mehr Angels und ja, so musste es immer weitergehen, weil klar, mit einer KI-Firma, die jetzt was komplett Neues entwickelt wie wir, und wir sind mittlerweile ein Team von knapp 20 Leuten. Sofort profitabel sein ist natürlich utopisch. Ne? Also du musst ja erstmal was bauen, was du dann überhaupt verkaufen kannst. Und dann sind wir immer noch in der Versicherungsbranche, wo Verkaufszyklen nun mal sehr lange sind. Und dann startet man erstmal mit einem Piloten und dann funktioniert der und dann und so weiter. Muss ich dir nicht erzählen. Ja, und deswegen sind wir einfach nach wie vor auf Fremdkapital angewiesen. Wie lange noch, kann ich nicht sagen. Hoffentlich nicht mehr so lange. Gerade sieht es ganz gut aus. Aber für mich als CEO, ein Großteil meiner Zeit fließt nach wie vor in Fundraising.
Und wann war denn jetzt, wir sind jetzt gerade beim Stand, die ersten Investoren waren auch schon da. Ihr habt halt ne, den Plan mit so WhatsApp und so, wir automatisieren das. Aber wann war denn der Punkt, wo man sagte, okay, wir lassen das jetzt, also wir verkaufen nicht mehr Versicherungen, weil das war ja der Anfangsgang, war ja, wir verkaufen
Ja.
Versicherungen. Und jetzt seid ihr geswitcht auf, nee, wir helfen Leuten, Versicherungen zu verkaufen im Prinzip, oder? Also jetzt
Ja.
mal einfach gesagt.
Ja. Also der Turning Point war letztes Jahr im Sommer die DigiSurance in Berlin.
Ah.
Genau, also gibt es einen konkreten Moment. Da wurde ich nämlich vorher gefragt, ob ich nicht einen Vortrag halten will zu Use Cases von GenAI in der Versicherungsbranche. Habe ich dann zugesagt und habe unter anderem auch eine Demo unserer KI mit dahin gebracht. So, die Leute aus dem Publikum durften ja dann Fragen stellen. Scheinbar war die Qualität der Antworten ganz gut, weil wir wurden dann von verschiedenen Playern aus der Versicherungsbranche angesprochen, ob wir das nicht white-labeln für sie weiterentwickeln wollen. Und das war dann der Moment, wo wir uns halt im Gründerteam mal tief in die Augen schauen mussten und dann entschieden haben, okay, eigentlich sind wir mit KI, also sind wir besser in KI als als in Endkundenberatung, wo ja auch Endkundenberatung und Kundenakquise ein Haifischbecken ist. Und eigentlich ist ja gerade ein sehr, sehr guter Moment da, um da eine Lücke, die scheinbar da ist, zu stoßen. Und ja, das war der Punkt, wo wir gesagt haben, wir werden jetzt reiner Tech-Anbieter und offboarden den Makler und genau, machen eigentlich jetzt so seit, würde ich mal sagen, Sommer, Herbst letzten Jahres voll fokussiert nur noch KI für andere Unternehmen.
Wenn du gerade sagst, das Publikum konnte Fragen stellen, das Publikum konnte eure KI Fragen stellen, nicht
Ja,
dir,
ja,
sondern
ja.
der,
Nee,
die haben der
der
KI
KI.
versicherungstechnische Fragen gestellt und die
Genau.
konnte quasi richtig antworten.
Genau.
Und wie lange habt ihr die KI vorher trainiert? Also ich verstehe, ihr habt einfach Daten gesammelt durch eure Beratung, durch eure WhatsApp-Beratung, habt ihr ja quasi schon mal Fakt, also die Grundlage von den Daten gelegt, ne?
Genau.
Hat das gereicht oder musstet ihr noch irgendwie anders, muss man irgendwie noch anders Daten da reinbekommen? Oder ich weiß keine.
Ja, also für, sag ich mal, unseren MVP damals hat das gereicht und es war schon ein guter Zustand. Natürlich ist die heute in einem viel, viel besseren Zustand und heute sind da noch viel mehr Daten reingeflossen. Also wir haben ja auch unter anderem eine Partnerschaft mit Going Public. Ist ja so der größte Anbieter
Ah, okay.
für diese 34D, 34F-Ausbildungen, Akademien, Weiterbildungen. Und die sitzen auf Unmengen an Wissen und Daten. Und von denen bekommen wir dann noch sehr, sehr viel. Ja, und haben jetzt wirklich wie so unser eigenes Versicherungsdatenlayer trainiert, womit der Bot ja heute auch so die 34D-Prüfung problemlos mit einem Score besteht, der deutlich besser ist als meiner, den ich damals in der Prüfung hatte.
Genau, ich wollte mich gerade sagen, also kam dann auch da die Idee, also war das eine Schnapsidee oder war das schon ein ganz klares Ziel, wir möchten so eine IHK-Prüfung zum 34D machen?
Also, Schnapslösung nicht. Es gibt halt wenige Benchmarks in der Branche, ne? Also, was kennen alle Leute und was ist irgendwie unabhängig und wo kannst du die KI aber auch mal wirklich testen? Weil so eine 34D-Prüfung ist ja jetzt auch nicht geschenkt, ne? Das sind ja schon tricky Fragen dabei, wo man um die Ecke denken muss und die schon echt tief in Versicherungs-Know-how gehen. Und deswegen haben wir die uns so ein bisschen als Benchmark rausgezogen und Benchmark ist natürlich auch gegen andere Sachen. Also Standard LLM, jetzt ChatGPT zum Beispiel, da so ein Score von um die 50%. Ich glaube, ich selber hatte damals in meiner Prüfung so um die 70, womit ich schon ganz gut war. Und unsere KI hat heute so um die 95. Ich glaube, das schaffen die wenigsten Leute.
Kann man eigentlich die Prüfung, ich habe mit jemandem, ach so, mit Christoph Meusel gesprochen, der meinte, man kann heutzutage für die Ausbildung, weil sein Sohn macht gerade diese Ausbildung, kann man alles online machen, aber zur Prüfung musst du vor Ort sein.
Ja.
Musstet ihr auch mit eurer, also du hast bei der IHK
Also,
in Berlin angerufen, was meinst du hier? Ich bin der Simon übrigens, ich möchte meine KI zur Prüfung anmelden. Ja, wahrscheinlich nicht.
nee, die KI darf die Prüfung leider auch nicht machen. Wir haben die natürlich simuliert. Also, wir
Ah,
haben
okay,
einen
gut.
IHK-Prüfer, angefragt, hey, können wir die Prüfung mal mit dir durchsimulieren? Und der hat sich dann dazu bereit erklärt und dann haben wir das quasi gemacht, aber außerhalb des offiziellen Prüfungsraums. Ja.
Ah, sehr gut. Ne, ich hätte, aber oh gut, aber der, den kannte der schon, der fand das cool, dass einfach das KI das machen wird.
Genau. Also war natürlich für ihn auch spannend, ja.
Voll geil. Gut, und jetzt habt ihr also, ihr habt jetzt eine KI, die also seit letztes Jahr bei der
Die Assurance, die Assurance.
Digital Insurance, genau. Die diese übrigens 5. oder
Ist
6.
jetzt im
haben, im
Dezember, glaube ich.
Dezember,
Ja.
zusammen mit dem Versicherungsfonds in Leipzig.
Genau.
Hier mal kurz dahin, weil es kann man hingehen. Sehr gutes Format, sehr gute Leute, kann ich schon mal sagen. Gut, also ihr habt jetzt das Tool und dann hast du gemeint, es kam schon auf euch Pools oder es kam auf euch Anbieter drauf zu, sagt, hey, könnt ihr das Ding für uns bauen? Könnt ihr uns eine White-Label-Lösung zur Verfügung stellen oder was wollten die haben?
Genau, also erstmal war das damals noch, es stand alles am Anfang, ne? Jeder hat da so ein bisschen rumgesponnen, was man damit machen kann. Erstmal ging es darum, gemeinsam überhaupt mal Piloten oder Grundprodukte zu brainstormen, die denn überhaupt Sinn machen. Und so hat sich das dann ein Stück weit weiterentwickelt, dass wir uns mit denen hingesetzt haben und gesagt haben, okay, welche Prozesse können wir denn damit vielleicht ein bisschen effizienter gestalten und kamen dann auf Ideen und haben halt viele ausprobiert und verschiedene Richtungen entwickelt und haben jetzt ja unseren ganz starken Fokus um alle Themen rund um Vertrieb. Ne? Also wir haben Vertrieb so oder die Wertschöpfungskette des Vertriebs in so drei Grundsäulen unterteilt. Erste Säule ist das ganze Thema Vertriebsunterstützung. Zweite Thema ist wirklich so Endkunden Vertrieb und die dritte Säule ist so After Sales. Bedeutet in der ersten Säule gibt es quasi einen Bot, der entweder bei den Versicherern oder bei den Maklerpools intern von den Mitarbeitenden genutzt wird, um halt schnell Informationen zu suchen, sich E-Mails vorschreiben zu lassen und so weiter, oder aber von den Vertrieblern selber, ne, also von den Maklern, von den AOs, die das nutzen, um sich auch irgendwie E-Mails vorschreiben zu lassen, Nutzenargumentationen, Gesprächsleitfäden, schnell Informationen über Produkte zu finden. Was ich, mein Kunde fragt mich, ob der hat sein Auto bei seinem Nachbarn geparkt, das ist dann noch mitversichert, so ein ganz dummes Beispiel. Und dann kriegt er halt sofort die Antwort, ne? Und kann sich die auch vorformulieren lassen. Also so seinen ganzen Alltag kann er damit halt ein Stück weit automatisieren. So die Säule 2 ist dann bei einem Versicherer wirklich so End-to-End-Sales, also statt der klassischen Abschlussstrecke, wie wir sie kennen und hassen, wird ein Gespräch mit einem Menschen simuliert, ne? Wo du halt Fragen zum Produkt stellen kannst. Warum soll ich das denn abschließen? Erklärt dir das der Bot, dann kann er dir Fragen stellen, ist dann angeschlossen an eine Preislogik und eine Abschlusslogik und kann dir halt direkt ein Angebot machen. Du kannst es quasi im Bot abschließen oder wieder, um mal mehr auf Makler einzugehen, werde dann der Case eigentlich so qualifizierte Leads generieren, ne? Weil ja, qualifizierte Leads ja so ein bisschen der heilige Gral der Branche, wo kriege ich die her? Da kann man sich so vorstellen, die kommen halt aus irgendwelchen Marketingkampagnen oder von SEO oder was auch immer. Kommen die in den Bot und können dann da wie so eine Bedarfsermittlung eigentlich machen. Ja, also, welche Versicherung brauche ich überhaupt? Qualifiziere ich mich überhaupt dafür? Ne? Im Bereich, sag ich mal, PKV, BU und können sich dann einen Termin mit dem Makler buchen. Der Makler hat dann aber schon mal großen Grundstock an Daten und Informationen, kann den Termin perfekt vorbereiten. Und im dritten Block, also After Sales, geht es dann so um Bestandskunden, da so First Level Customer Support. Ne? Also, wenn die allgemeine Anfragen haben, können die halt statt E-Mails zu schreiben und anzurufen, einfach mit dem Bot kommunizieren. Und der Bot kann natürlich noch in der Richtung notchen, wo es Richtung Cross-Selling, Upselling geht. Also wollt ihr nicht nochmal zu dem Thema sprechen, soll ich euch dazu mal beraten und da ja, schauen, dass man den Bestand, den man sich mit Blut, Schweiß und Tränen aufgebaut hat, ein bisschen vergoldet.
Wie ist denn die Reaktion aus der Branche? Also haben Leute Angst, dass euer Bot jetzt einfach alles wegnimmt? Oder Option 2 ist ja auch so, das ist ja quasi das die eierlegende Wollmilchsau, die kann alles. Den stöpsel ich einfach an, der macht es für mich, der gewinnt Kunden, der macht Upselling, macht Beratung. Wofür brauche ich den Maklervermittler noch?
Ja,
Im
also ich glaube, es gibt beide Extreme. Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Es ist ja so, dass der durchschnittliche Makler, Vermittler, wie auch immer, mittlerweile 55 ist, ne? Also jünger werden die nicht. Und es kam jetzt wieder eine neue Statistik raus, dass 2030 der durchschnittliche Vermittler ungefähr 30% mehr Kunden haben wird und damit auch 30% mehr Aufwand, ne? Das muss man ja irgendwie auffangen. Und ich bin nicht der Meinung, dass KI den Makler ersetzt. So, sie kann ihn effizienter machen, sie kann Teile seiner vor allem repetitiven Aufgaben übernehmen. Und es werden nicht, KI wird nicht Makler ersetzen, sondern Makler, die KI nutzen, werden Makler ersetzen. Ich glaube, da wird es stark hingehen, weil die einfach dann kosteneffizienter, nutzerzentrierter, endkundenzentrierter arbeiten können. Und damit die Makler, die sich dagegen nach wie vor wehren, und das alles als Hokuspokus ansehen, ein Stück weit verdrängen werden, glaube ich. Es ist aber ja nichtsdestotrotz so, dass die Endkunden nach wie vor Kundenkontakt, also Beraterkontakt suchen, ne? Und eigentlich wissen wollen, dass am Ende hinten irgendwo noch ein Mensch steht, wenn es mal brennt oder wenn es drauf ankommt. Oder sie einen Versicherungsfall haben, insbesondere bei Sachen wie Leben, wie BU, wie PKV. Da wollen die Leute noch mit Menschen zu tun haben, weil es sind ja dann doch irgendwie Entscheidungen, die fürs ganze Leben relevant sind und jetzt nicht Komposit oder Autoversicherungen, die man ja relativ einfach und schnell und unkompliziert wechseln kann.
Das wäre nämlich auch eine Frage, weil nämlich, ich rede ja, ich habe ja schon erzählt, dass ich mit, na, habe ich doch vorhin erzählt, dass ich halt mit den Vorständen so über 2030 rede, wie auch da die Vermittler, wie halt, wie wird einfach die normale Vermittlerstrecke und sowas sein, ne? Und dann ist auch das eine, ist halt, natürlich, wir haben jetzt gerade den Herbst wieder, also, ne, Kfz-Versicherung, die kannst du ganz einfach, da gehen Leute hin, sagen so, hey, hier, ich muss mein Auto ummelden, es wird alles teurer, ich suche mir eine neue Versicherung, kann ich selbst machen, kann ich auch mit einer KI. Die sagen aber, solche Lebensprodukte, ne, BU, PKV und so weiter, das muss noch verkauft werden. Dafür brauchst du den Menschen. Braucht man dafür zwingend oder könnte das auch die KI, also im Idealfall, wir reden, es muss jetzt nicht heute, sondern einfach um 2030, kann die quasi auch sagen, hey Marco, übrigens, du bist Mitte 40, du solltest dich um deine Altersversorgung mal gefälligst gekümmert haben, mach mal was. Würde die auch so proaktiv quasi auf Leute drauf zugehen?
Ja, kann sie. Wenn du ihr sagst, dass sie das tun soll und ihr dann ganz guten Leitfaden in die Hand gibst, dann kann sie das auf jeden Fall tun, ja.
Ah, sehr geil. Und glaubst du, dass es 2030 ein Standardding ist? Weil, oder andersrum, ich habe mit der Kettnacker von der alten Leipziger, fand ich immer großartig, weil er hat einfach gesagt, das gleiche wie du, es gibt einfach immer weniger Vermittler. Ne? Also es wird einfach, wir brauchen Bots, wir brauchen KI für die Betreuung von Menschen. Und er sagt einfach, dass halt so quasi die Solventen Kunden, die können sich menschliche Berater leisten und die anderen müssen halt auf den Bot gehen. Glaubst du, dass das ein ernstzunehmender Ansatz ist? Er würde sich freuen, ich
Ist
weiß
ein
als.
Szenario, das möglich ist. In Deutschland weiß ich nicht, inwiefern, weil das Thema Honorarberatung in Deutschland jetzt nicht so groß ist. Also die Vermittler verdienen ja nach wie vor mit
So.
Provisionen Geld,
Nee,
ne?
er meint nicht Honorarberatung. Er meint einfach, dass du, wenn du einfach viele Verträge irgendwo abschließt, dann hört dir der Vermittler zu. Also dann hast du einen persönlichen Berater. Aber wenn du
Ja,
einfach nur sagst, so, hier übrigens, ich möchte mal,
ich hätte
könntest du
auch
bitte
Pflicht
meine
gern.
PKV mal checken, nee, meine Haftpflicht mal checken, sagen die, okay, geh zum Bot. So meint er das.
Ja, das kann durchaus passieren, ne? Also das ist ja das, was man heute schon sieht, ne? Also wenn du Leben, PKV, BU, die hochmarschigen Sachen suchst, dann wirst du immer einen Berater finden, der das tut. Für den ganzen, nennen wir mal kleinen Scheiß, also Komposit und vor allem Kfz, das will sich keiner mehr antun. Und ich glaube, genau da ist KI, könnte da eine sehr gute Methode sein, um Leuten trotzdem noch eine hochqualitative Beratung zu geben mit einer guten UX, aber da jetzt kein Mensch groß mehr eingreifen muss.
Also das hat dann quasi in Zukunft jeder Makler, Vermittler einen Muffin-Tech-Mitarbeiter in seinem Büro, der halt dann die einfachen Sachen übernimmt, sagen wir. Ja, ist das so der? Weil ich weiß ja, ne, wir nehmen es jetzt im Oktober auf. Ich weiß, Ende Oktober bei der DKM stellt ihr auch ein Produkt, ja, Produkt vor, ein Produkt vor, das einfach ab dann auch jeder einzelne Makler, jeder einzelne Vermittler sich bei euch quasi da die KI. Bisher geht es nur für Gesellschaft und Pools, ne? Und dann
Genau,
im
also aktuell ist es ein reines B2B-Produkt, das halt über die Gesellschaften zentral eingekauft wird und dann an ihr Team weitergegeben wird. Wir haben aber auch viel Nachfrage einfach aus dem breiten Makler-Vermittlermarkt und wollen dem jetzt ein Stück weit gerecht werden und haben jetzt quasi einen Muffin-GPT entwickelt oder einen 34D-Bot oder was auch immer. Also quasi einen auf die Needs von Versicherungsvermittlern zugeschnittenen Bot, der sie in ihrem Tagesgeschäft unterstützt, der halt das ganze Versicherungswissen mitbringt, der sich E-Mails schreiben kann, Marketingtexte schreiben kann, Versicherungswissen zur Verfügung stellen kann, Nutzenargumentationen schreiben kann, Gesprächsleitfäden, alles, was man da in die Richtung so braucht. Und es ist einfach ein ganz normales Lizenzmodell, also wie du halt für GPT-4 bezahlst, bezahlst du dann halt dafür, aber speziell für deine Bedürfnisse als Versicherungsvermittler. Genau.
Achso, aber das ist dann nicht am, also jetzt mal nur, ich habe keine Ahnung davon, ne? Also einfach, ist nicht an mein System angeschlossen. Ich muss ihn einfach noch fragen. Ich sage, okay, schreibt die Frau Schmidt,
Genau,
hat
es ist ein.
gerade eine E-Mail geschickt und will das noch wissen, schreibt eine Antwort darauf. So,
Genau,
genau.
also du copy-pastest halt die E-Mail rein und sagst, schreib mir mal eine Antwort da drauf.
Okay.
Basierend auf deinem Wissen oder so. Oder gibst es halt noch Sachen mit, ne? Also du kannst dir auch sagen, weil woher soll die KI wissen, dass Frau Schmidt irgendwie 52 Jahre alt ist und die Verträge hat. Das kannst du ihnen natürlich als Wissen dann einfach mitgeben. Ja, aber es ist wirklich wie GPT-4, ne? Wo du ja auch einfach einen Tab offen hast und da Fragen stellst oder Dokumente hochlädst oder Informationen gibst und daraus dir irgendwas machen lässt. Genauso funktioniert das auch. Nur eben spezialisiert für Versicherungsvermittler.
Und jetzt mein Blick in die Zukunft, weil das ist noch GPT-4. Kann ich denn einfach, was sehe ich, in 3 Jahren, KI-Zeit geht ja super schnell, wie wir gelernt haben, im Vergleich zu Prozesszeit oder Regulatorikzeit, kann ich dann einfach in 3 Jahren meinetwegen auch Muffin-GPT an meine Telefon anschließen, dass es quasi Sachen aufnimmt? Sowas ginge das? Oder sagst du, technisch ginge das, aber regulatorisch ginge sowas gar nicht? Ich habe keine Ahnung, wie der Stand ist. Darf man das überhaupt?
Ja, also technisch ginge das theoretisch auch jetzt schon mit Voice-to-Text und Text-to-Voice-Plugins. Funktionieren jetzt noch nicht perfekt. In 3 Jahren werden die mit Sicherheit besser sein. Regulatorik ist ein Thema, ist aber ein Thema, das jetzt über den EU-AI-Act und so weiter relativ klar beschrieben wird, was man da machen muss. Und dafür findet man auch immer Lösungen. Ob sich diese Lösungen dann im Kleinen für den einzelnen Vermittler mit einer so hohen Komplexität dann lohnen, das wird man dann im Einzelfall sehen müssen.
Und was ist dann, weil ich höre gerade, okay, ich dachte bisher, der größte Pferdefuß für die Digitalisierung, KI-Sachen in der Versicherungsbranche wäre die Regulatorik. Die ja scheinbar, da du sagst, hat irgendwie ein bisschen der AI-Act der EU und nimmt da viele Sachen weg. Was ist jetzt aktuell noch der größte Pferdefuß? Sind das Prozesse in den Gesellschaften oder was ist das?
Ja, also einfach, ja, was heißt nur Prozesse? Es muss erstmal eine Bereitschaft da sein, die Sachen auszuprobieren, ne? Und da ist einfach noch eine gewisse Trägheit und Langsamkeit der Branche da. Sie haben zwar verstanden, was Use Cases sind, in der Umsetzung sind sie aber bei weitem noch nicht so schnell, wie sie das vielleicht teilweise auf LinkedIn kundtun, dass sie wären. Das ist so das eine, dann teilweise noch ein bisschen veraltete Bestandsführungssysteme oder Datengrundlagen sind noch ein Hindernis, um das einzuführen. Und natürlich, Regulatorik ist nach wie vor ein Thema. Also ich sage, es gibt Lösungen dafür, aber diese Lösungen zu finden und dahin zu kommen und auch die Datenschützer davon zu überzeugen, dass das Lösungen sind, ist nach wie vor immer noch ein Prozess.
Ah, weil nämlich, genau, das mit den, damit, ich hätte nämlich, das wäre die zweite Frage gewesen, neben den Prozessen einfach, dass die Systeme, weil ich rede auch, ne, mit denen, wenn ich mit denen rede über die Zukunft, dann sage ich, ja gut, also es klingt alles super toll, was er erzählt, aber machen wir uns nichts vor, Großteil der Gesellschaften arbeiten noch mit Systemen aus den 80ern. Und ich verstehe auch, die könnte nicht von heute auf morgen abschalten, weil wir haben da ganz wichtige Daten drauf, ne? Und wie ist denn der Um
Absolut, ja.
und schaffen wir es denn bis 2030 überhaupt die ganzen Sachen umzustellen? Was glaubst du? Werden wir 2030 eine Zeit haben, wo die Gesellschaft, die Branche komplett digitalisiert ist und man ganz einfach Muffin-Tech anschließen könnte? Oder sagst du, ja, die Systeme und die Daten geht noch nicht?
Ich glaube, KI wird dem Ganzen auf jeden Fall einen Push geben. So, weil du für KI das nun mal brauchst und die, glaube ich, die Gesellschaften jetzt auch begreifen, dass KI viele ihrer Probleme lösen kann. Und wenn es jetzt die ersten mal erfolgreich vormachen, werden die anderen relativ schnell nachziehen und es wird auch dem ganzen Thema generell Digitalisierung ablösen von Legacy-Systemen und veralteten Infrastrukturen auf jeden Fall geben.
Und wir haben jetzt, ne, wir sind fast schon am Ende. Wir haben gerade die Vertriebsprozesse gehabt, oder ihr habt ja auch schon in drei Stufen unterteilt, oder drei Themenfelder unterteilt. Zweites großes Thema ist ja auch Schaden. Ich meine, die Leute sichern sich ja gegen Schäden ab, ne?
Ja.
A, kann MuffinTech sowas auch, Schadenbearbeitung? Oder seid ihr gerade dran, dass ihr auch sowas können wird? Und B, was glaubst du, wie wird die Schadenbearbeitung 2030 sein? Im Idealfall, ne? Also.
Ja. Also, wir sind nicht auf Schaden fokussiert, wenn dann nur auf einen Bereich. Das ist nämlich das Thema Schaden melden. Da fängt aus meiner Sicht schon das große Thema an, dass nämlich bei den Versicherern unvollständige Schäden ankommen. Also irgendein Endkunde oder kann auch ein Makler gewesen sein, hat halt ein PDF ausgefüllt oder hat sich durch einen Funnel geklickt und da Sachen eingetragen, ist dann aber halt unvollständig. So, dann fängt E-Mail-Ping-Pong an oder noch schlimmer, tatsächlich klassisch per Brief, wo Rückfragen gestellt werden müssen und so weiter. Und das ist halt einfach für alle Seiten frustrierend, teuer und langwierig. So. Was wir da quasi machen wollen, ist, dass die KI ein Gespräch mit dir führt, du sagst den Schadensverlauf darstellst, was ist passiert, wo ist es passiert, all diese ganzen Fragen und die KI intelligent genug ist, um dir so lange Rückfragen zu stellen, bis sie ein komplettes Bild hat und bis jedes vorgegebene Datenfeld befüllt ist, dass dann beim Versicherer ein vollständiger Schadensbericht ankommt, der im besten Fall dunkel verarbeitet werden kann, weil alle Parameter vorliegen. So. Wenn du dann noch Sachen hast wie Bilderkennungs-KIs, die halt einschätzen können, ist das ein valides Bild, ist das gefaked und so weiter. Und passt es zu dem Schadensfall, dann kannst du da, glaube ich, eine relativ gute Dunkelverarbeitung hinbekommen. Und da könnte es hingehen. So, dafür müssen natürlich dann aber auch wieder die Schadenssoftwares, die im Hintergrund laufen, daran angepasst werden.
Und glaubst du, das wird sein 2030, dass einfach, sagen wir, 80% der Fälle dunkel verarbeitend läuft?
Nee.
Oder?
Wenn es 50 sind, wären, glaube ich, alle sehr glücklich.
Okay, gut. Wir haben also noch einiges zu tun. Sehr schön.
Auf jeden Fall.
Gut, wir sind jetzt fast am Ende. Ich habe immer noch so, zum Schluss frage ich auch meine Gäste, was die größte Misserfolg von ihm war. Also, wo Misserfolg ist. Fehler, wo sie größtes Learning gemacht haben. Was war denn bei euch so bei MuffinTech das größte Learning, was ihr gemacht habt? Also, wo ihr gedacht hast, wir machen das und hast gemerkt, so, das geht überhaupt nicht, oder?
Ja, also ich glaube, ein Fehler, den viele am Anfang machen, den wir auch gemacht haben, ist, du stürzt dich so auf jedes neue goldene Pferd. Ne? Also es kommt irgendwie eine neue Opportunity um die Ecke, irgendein potenzieller neuer großer Kunde, die irgendwas wollen, was eigentlich überhaupt nicht in deinem Kerngeschäft liegt und dann stürzt du dich da halt drauf und es lenkt dich ab. Ne? Also ich glaube, da das Learning und vielleicht auch der Tipp daraus resultierend, fokussiert euch, also so Schuster bleibt bei deinen Leisten oder wie das Sprichwort
Ja.
heißt, fokussiert euch lieber da drauf, macht das richtig gut, dann finden sich auch die Kunden dafür. Alles andere lenkt ab und nimmt Fokus weg und kostet euch am Anfang sehr, sehr viel Zeit, weil ihr einfach noch kein Team mit 1000 Entwicklern habt, die so viel parallel machen können. Ja.
Wo du mal Tipps bist, ist sehr gut, weil die letzten drei Fragen sind. Die erste ist immer, was ist denn für dich der beste Tipp, den du mal in Anfangszeit bekommen hast, den du immer noch beherzigst?
Ja, das war ein Tipp von Daniel Feiler, den du, glaube ich, auch kennst,
Ja.
der auch bei uns Angel Investor ist. Der meinte, Simon, die Versicherungsbranche ist ein Dorf. Geh auf jedes Event, sprich mit allen. Die sprechen auch wieder untereinander und Word to Mouth funktioniert in dieser Branche gut. Und das merke ich jetzt schon auch selber. Also klar, irgendwie mit meinem Cappy überall hinzurennen, hat mir ein bisschen vielleicht eine persönliche Brand eingebracht, aber auch einfach überall zu sein und eine persönliche Beziehung zu Leuten aufzubauen, hilft enorm.
Cappy und lila Hoodie möchte ich festhalten.
Und lila
Fällt auch sehr gut aus.
Hoodie.
Aber nein, du bist einfach da überall und machst auch Spaß, mit dir zu reden. Deswegen hat er vollkommen recht. Was für einen Tipp hättest du denn gerne zeitiger gehabt, was du selbst hart erarbeiten musstest dir?
Gute Frage. Nicht einschüchtern lassen von diesen großen Tankern und alten Strukturen. So, es gibt immer überall Leute, die was verändern wollen, die Innovationskraft mitbringen. Und man sollte einfach schauen, dass man sich an die hält und mit denen gemeinsam zusammen gute Sachen entwickelt. Weil in dieser Branche ist ein Nein oft nicht ein Nein. Das ist nur ein Nein nicht mit mir oder Nein nicht bei mir. Das heißt nicht, dass es ein Nein für ein gesamtes Projekt oder eine ganze Gesellschaft ist.
Ja, das kann ich dir bestätigen. Es ist vollkommen richtig so. Und ich muss auch sagen, auch da, wenn du mit vielen Leuten redest, häufig sind auch Leute einfach gefangen in den Strukturen. Die können, also es ist nicht immer so, dass die nicht innovationswillig sind oder irgendwas, sondern da gibt es einfach Strukturen, wo die einfach nicht. Also ich möchte, wenn ich irgendwas gelernt habe in Gesprächen mit Vorstand, ich möchte nie mehr als Vorstand sein. Du hast, glaube ich, zu viele Leute, die dich auch einengen. Und du kannst
Ja,
gar nicht
auf jeden
alles machen.
Fall.
Also deswegen ist es nie böse gemeint, häufig auch. Das nein. Das einfach das geht
Genau,
nicht.
genau.
Ja, und die letzte Frage ist immer, welche Bücher kannst du empfehlen, die man mal gelesen haben sollte und warum?
Ja, die zwei Bücher, die ich, glaube ich, am öftesten gelesen habe, die ich auch einfach sehr gerne lese. Das eine ist so ein Reisebuch, On the Road oder ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen heißt, unterwegs, glaube ich, von Jack Kerouac. So Beat Generation aus den also 50er, 60er Jahren in den USA. Sehr, sehr gutes Buch. Wurde, glaube ich, auch verfilmt. Es ist immer so, das habe ich gelesen und da habe ich wieder Lust zu reisen und irgendwas Neues zu entdecken. Tut, glaube ich, oft gut. Dann ein Buch, das ich aber sehr schön finde, ist Nachtzug nach Lissabon von Peter Beardy. Auch oft gelesen. Das waren jetzt eher so Romane oder gute Urlaubsbücher, aber es ist ja gerade Urlaubszeit vorbei. Das heißt, deckt euch schon den nächsten ein für die Weihnachtssaison. Und ja, wenn es eher um Fachliteratur, Sachbücher geht, jede Biografie, die Walter Isaacson mal geschrieben hat, ist lesenswert. Also egal, ob das jetzt Steve Jobs ist oder Albert Einstein, ist einfach unglaublich gut aufgearbeitet, mit allen Leuten gesprochen aus beruflichem, privatem Umfeld und bringt so ein gutes Gesamtbild hin, kann ich alle empfehlen.
Gibt es eigentlich Bücher, die man zum Thema KI lesen sollte? Oder ist KI einfach ein Thema, wo du sagst, da ein Buch zu lesen ist total Quatsch, weil nämlich, wenn das Buch gedruckt wird, ist einfach schon veraltet und
Zweiteres, ja.
macht überhaupt keinen Sinn,
Ja,
oder? Also
also
da muss man einfach.
da musst du einfach irgendwie aktuelle Paper lesen, Blogartikel lesen, weil das ändert sich so schnell aktuell. Also genau wie du sagst, bis das rausgekommen ist, ist das schon wieder überholt. Ja.
Ah. Gut, habe ich mir gedacht. Gut, aber unser Podcast nicht, weil das einfach zeitlos, möchte ich festhalten. Oder mindestens bis 2030, wo wir drauf zurückschauen können. Ja, aber war wunderbar, echt voll Spaß gemacht, war super interessant.
Sehr gerne.
Ja, danke, dass du mein Gast warst, ne? Und ja, wir sehen uns auf der DKM. Wenn du einfach eure große Präsentation machst, und ich hoffe mal, ich komme in den Raum rein, weil bisher waren die immer voll. Ne?
Ich halte den Plätzchen frei. Ja.
Okay, danke. Ciao.
Danke für die Einladung. Ciao.
Ich hoffe, Sie fanden das Gespräch auch so spannend und interessant wie ich. Und wenn das der Fall war, dann würde ich mich natürlich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher Folge mit Simon Moser von MuffinTech. Und mein Name ist Marco Petersohn. Ich bin Ihr Ass im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiederhören.
Ich bin König von Deutschland.